Gut, schönen guten Morgen auch von mir. Mein Referat heute, der deutsche Militarismus von 1961 bis zur Gegenwart, ist das Fortsetzungsreferat zu dem letztes Jahr gehaltenen Referat, wo es hieß, der deutsche Militarismus nach 1945. Und ich war ungefähr ein bisschen nach dem Mauerbau, nach der Grenzbefestigung in West-Berlin gekommen und probiere das jetzt fortzusetzen. Ich gebe aber zur Einleitung noch ein, zwei Stichworte, um dann auf die Entwicklung der 60er Jahre zu kommen. Also ich hatte probiert, in dem letzten Referat deutlich zu machen, die Geschwindigkeit der Restauration der monopolkapitalistischen Verhältnisse in den Westzonen und der dann 1949 gegründeten Bundesrepublik, die den Kommunisten und Demokraten, die wir zu analysieren hatten, den Atem geraubt haben muss. Das heißt, die Gründung der BRD ist 1949 ist dann ein großer Meilenstein, aber mit der Gründung der BRD befestigt sich auch sofort ein Staatsapparat, der mit seiner Beamtengesetzgebung und mit dem Antrag auf das Verbot der FDJ und der KPD 1951 sozusagen nach links und nach rechts Pflöcke eingerammt hat, die bezeichnet sind und die, glaube ich, den Kommunisten die Schwierigkeit eingegeben haben, einzuschätzen, ist das noch eine besonders reaktionäre Demokratie oder ist das schon eine faschistische Diktatur? Und ich kenne das jetzt aus der DDR-Literatur eigentlich überhaupt nicht, dass sich jemals jemand dahingehend verschätzt hätte zu sagen, da ist eine bürgerliche Demokratie, die nennt sich so, die verbietet erst die FDJ und 1956 dann auch die KPD und holt sämtliche Altnazis aus allen Gefängnissen, in denen die jemals saßen, um sie sozusagen in die Staatsposten zu setzen und ist trotzdem keine faschistische Diktatur. Dies scheint sozusagen in der Literatur klar zu sein. Also wir haben es einfach mit einer Restauration zu tun. 1947 mit den markanten Daten 1949 Gründung der Bundesrepublik, 1951 dann eine fix und fertige Beamtengesetzgebung, die die Altnazis reinholt und die Linken aus dem Staatsdienst raushält. Und dem Sammelverbotsantrag für die FDJ, die KPD und die VVN und noch andere Organisationen, wo dann 1951 die FDJ verboten wird und 1956 die KPD. Das sind sozusagen die innenpolitischen Entwicklungen, die rasch voranschreitende Militarisierung begünstigen. Ich muss jetzt sozusagen reinkommen in die 60er-Zeit und wollte deswegen jetzt noch eine prinzipielle Bemerkung machen, dass der gesamte Staatsapparat der Bundesrepublik auf das Etappenziel der Annexion der DDR ausgerichtet ist. Annexion der DDR heißt Herstellung der deutschen Einheit unter den deutsch-imperialistischen Bedingungen. Das sind einmal imperialistische Bedingungen im Allgemeinen und dann sind es im Besonderen die reaktionären deutschen Traditionen, die in der Bundesrepublik reaktiviert werden. Und diese Bedingungen sollen die Grundlage für die Einheit bilden und nicht jetzt ein Friedensvertrag oder eine Vereinbarung darüber, dass man sich ans Potsdamer Abkommen hält oder so. Und dieser gesamte Staatsapparat ist für dieses Etappenziel da. Und jetzt muss man sich das gar mal... Natürlich gibt es auch... es gibt die sudetendeutschen Verbände, es gibt die Forderung Deutschland in den Grenzen von 1937... Es gibt sozusagen ein alldeutsches Geschrei in der Bundesrepublik. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber muss ich das klar machen, dass an der DDR vorbei wird es nicht gehen. Man kann nicht das Sudetengebiet annektieren, aber da ist diese DDR, die dann in den Warschauer Pakt kommt und so. Dies ist das Etappenziel der Bundesrepublik bis 1990. Und wie das so ist, wenn man ein Etappenziel erreichen möchte, dann kann man natürlich behaupten, man möchte eigentlich viel mehr erreichen. Aber sozusagen strukturell ist dieser Staatsapparat ausgerichtet darauf, erstmal die DDR zu knacken, reinzuholen, heim ins Reich sozusagen. Gut, und bei diesem Kampf gibt es eine ökonomische Front und eine außerökonomische Front. Wir kennen jetzt den Wirtschaftskrieg, der sozusagen in der BRD spätestens seit der Zeit, wo der Marshallplan war und wo die Bundesrepublik mit ihrem Wirtschaftswunder die ganzen im Koreakrieg kriegführenden Staaten, die USA, mit Konsumptionsgütern beliefern konnte und dadurch also einen interessantes Wirtschaftswachstum hatte. und sozusagen einen ökonomischen Krieg gegen die DDR geführt hat, schon in den 50er Jahren. Das ist auch verschärft worden dann, der innerdeutsche Handel ist dann gesunken. Und wir haben eine außerökonomische Front. Und das Konzept des deutschen Imperialismus ist von beiden Fronten her das Ausbluten der DDR sozusagen ökonomisch, um sie sturmreif zu schießen, um dann einen Einmarsch zu machen, bei dem die Bevölkerung das dann bejubelt. Also man macht einen ökonomischen Druck, bis es reif ist für den Ausbruch, für den Einmarsch. Der am besten natürlich mit Volksaufständen in der DDR verbunden ist. Deswegen wartet man dann am 53 auch, am 17. Juni drauf, dass sich das Volk der DDR hebt, damit man einen Vorwand für den Einmarsch hat. Und dass das 1953, der 17. Juni, kein Einwand für den Vormarsch war, zeigt auch ein bisschen was von dem Massencharakter des 17. Juni. Das ist eine Erhebung, die hat eine Relevanz, aber die hat sozusagen zu keiner Zeit einen Anlass geboten, für die Bundesrepublik staatlich, außerökonomisch, also militärische Formationen, die sie zu der Zeit auch schon hatte, dort reinzuwerfen. Dafür war der Anlass nicht stark genug. Dafür war die Stimmung in der DDR auch nicht eindeutig genug. Und das Jahr 1961, was jetzt der Markstein von dem letzten Referat ist, die Grenzbefestigung, die Befestigung der Grenzen der DDR gegenüber West-Berlin. Muss ich das vorstellen, die innerdeutsche Grenze, die war schon in den 50er Jahren, also 1955 weitgehend und dann noch mehr geschlossen worden. Und West-Berlin war aber als spezieller Sektor, das war das Schlupfloch, worüber dann Leute aus dem Osten, die konnten in West-Berlin arbeiten, und im Osten einkaufen billiger. Oder Leute, die im Osten waren, konnten über West-Berlin weggehen, dahin, wo bessere Bezahlung ist. Also klassische Wirtschaftsflüchtlinge waren das. Das waren Leute, die einfach die dem besseren Lohn nachgezogen sind, wie wir es auch heute nach 1990 millionenfach kennen. Und 1961 wird also diese Grenzbefestigung gemacht. Und diese Grenzbefestigung, ist meine Formulierung jetzt, symbolisiert das einstweilige Scheitern des deutschen Imperialismus bei seinem Weg des Etappenziels. Aber das in einer doppelten Hinsicht. Also erstmal, sie symbolisiert es nur, sie ist nicht der Gegenstand des Scheiterns. Der Gegenstand des Scheiterns ist, dass es überhaupt eine Basis in der DDR gibt. Und die verschafft sich mit dieser Mauer ja, ein symbolträchtiges Schutzbauwerk. Und das einstweilige Scheitern des deutschen Imperialismus hat eine doppelte Hinsicht, nämlich in dem Maß, wie die Arbeiterklasse in Westdeutschland nicht gegen ihren Hauptfeind kämpft, hängt sie bei ihm im Schlepptau mit. Und insofern symbolisiert der Bau der Berliner Mauer eine Niederlage sowohl der Imperialisten in Westdeutschland, sie können mit ihrer Vorwärtsstrategie, mit ihrem sozusagen Ausbluten und dann raufhauen und annektieren, damit kommen sie nicht weiter, aber es symbolisiert auch die Niederlage der westdeutschen Arbeiterbewegung, die es nicht vermocht hat, zusammen mit der mit den Freunden in Ostdeutschland ein friedliches Gesamtdeutschland zu erkämpfen. Und insofern, das ist ein doppeltes Scheitern. Also 1961 scheitert eine gesamtdeutsche revolutionäre Arbeiterbewegung mit dem Ziel, eine gesamtdeutsche antifaschistisch-demokratische Ordnung zu bauen. Aber auch der deutsche Imperialismus kriegt sozusagen seine Abfuhr. Und das führt dann im Laufe der 60er Jahre eigentlich zu außenpolitischen Krisen. Und dann zur langsamen Hinwendung zu einer flexibleren, realistischeren, pragmatischeren Ostpolitik, die dann ab 1969 mit der Regierung Brandt, mit einer sozialliberalen Koalition, auch eingeführt wird. Aber die Diskussionen laufen eigentlich die ganzen 60er durch. Und die CDU-CSU, da gibt es Leute, die noch 1975 gegen jegliche Ostbeziehungen agitieren. Und darin auch merkwürdig steif und idealistisch erscheinen gegenüber den SPD-Lern und FDP-Lern, die dagegen eigentlich geschickter vorgehen. Gut, jetzt habe ich Text. In dieser Situation nach 1961 fragen sich so manche Kreise, wofür die Bundeswehr als schon üppiger Moloch, seit 56, 55 aufgestellt, und als massenhafter Apparat noch gut sein soll, nachdem die Blitzkriegsavancen des deutschen Imperialismus ihren verdienten Korb bekommen haben. Freilich, Franz Josef Strauß ist nicht der Einzige, der es für die unveränderte Tagesaufgabe hält, jetzt und sofort mit den Westverbündeten im Rücken und mit allen nur erdenklichen militärischen Mitteln einen deutschen Durchmarsch bis etwa Wladiwostok zu organisieren. Der Strauß schränkt das übrigens selbst immer ein. Es gibt in seinen Militärkonzeptionen die Einschränkung, dass man Atombomben bitte nicht auf genuinen deutschen Boden werfen möchte. Aber ansonsten ist es der Mensch, der sagt, wir brauchen immer Atombomben und die Amerikaner sollen Atombomben gegen die Sowjetunion auch nicht einsetzen, damit wir alle zusammen den Einmarsch und dem deutschen Imperialismus seine Ostgebiete wiederholen können. Gut, also solche gibt es auch nach 61. Der Strauß ist da ganz unverändert. Aber an den Rändern von SPD und Gewerkschaft und dem demokratischen Kleinbürgertum wird durch die Grenzbefestigung von 1961 eine gewisse Nachdenklichkeit befördert, die bis in die herrschenden Kreise hineinreicht. Und jetzt komme ich in die Geschichte rein. Ein bisschen. Der erste Bundeswehreinsatz im Inneren war 1962. Das ist eigentlich, ich erzähl mal hier. Aus der Not, dass keine Not ist, weil die Bolschewisten so sehr deeskalieren mit dem Mauerbau, kann scheinbar höchstens Mutter Natur helfen. Sie braust auch schon rechtzeitig heran in Form einer Sturmflut im Winter 1962. Also Februar 1962, halbes Jahr nach dem Mauerbau. Flut ist gut als Ersatzbolschewik. Macht bekanntlich triefend vor Betroffenheit und vor Zentralisierungsgelüsten. Das spürt kernige Hamburger Innensenatoren, Kanzleranwärter und Zeitmitherausgeber mit Wehrmachtsoffizierserfahrung hoch, die sich regelrecht auf eine Gelegenheit gefreut haben, mal wieder mit ein paar alten Kameraden über die Rettung des Vaterlands telefonieren zu können. Die guten Kontakte des Bundeswehrhauptmanns der Reserve, Helmut Schmidt von der SPD, zur Truppe, hatten zwar 1958 zu seinem Ausschluss aus der SPD-Bundestagsfraktion geführt, doch in der Not marschiert sich's auch ohne Gesetz. Der erste Bundeswehreinsatz im Innern basiert auf einer blank willkürlichen Notstandsverfügung, weil die über 25.000 mehr oder weniger zivilen Helfer, Feuerwehren, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Polizeien und so weiter, der maroden Deichanlagen nicht Herr werden, fordert Schmidt bei der Hamburger Sturmflut 62 nicht Herr werden, fordert Helmut Schmidt bar jeder gesetzlichen Grundlage nicht etwa nur NATO-Truppen oder, Gott bewahre, zivile Helfer aus der DDR an, was auch eine Möglichkeit gewesen wäre, für die es auch keine gesetzlichen Grundlagen gab. Also er ruft explizit über 1500 Bundeswehrsoldaten, nebst Gerät, vor allem Hubschraubern, aus den Kasernen und wird dafür von einigen parlamentarischen Katzenjammerinnen hinterher abgesehen, bis heute als besonder harter Kerl, geschickte harte Hand und so, belobigt. Die im Grunde genommen nur innenpolitische Episode dieses Bundeswehreinsatzes mit einer militärischen Komponente, hat ihre moralische Wirkung, zumal unter den 340 Flutopfern 4 Soldaten sind. Manche Sozialdemokraten entdecken in dieser Zeit eine neue Sinnhaftigkeit der Bundeswehr. Dabei bildet der Einsatz in der Tat ein anschauliches Beispiel für die Umsetzung der zu dieser Zeit nur in den Schubfächern der Bundesministerien lauernden Notstandsgesetze. Auf einer volksgemeinschaftlich anmutenden Welle der gegenseitigen Hilfeleistung reitet der Staatsapparat heran und erprobt schon mal die Werkzeuge der zivil-militärischen Zusammenarbeit, die heute mittels der 1969 intakt getretenen Notstandsgesetzgebung und mittels Katastrophenschutz und Terrorismusabwehr überscharf geschliffen sind, jeden ernstzunehmenden politischen Widerstand mit der geballten Wucht aller Behörden und Ehrenämter trocken zu legen. Also es geht um Trockenlegung von Sturmfluten und politischen Fluten. Und dafür ist das ja das Paradebeispiel gewesen, dieser Flut, die ich jetzt nicht weiter illustrieren will, sondern ein bisschen was zur Notstandsgesetzgebung sagen. Seit spätestens 1958 erarbeiten bundesdeutsche Ministerien eine Notstandsgesetzgebung, deren Durchsetzung zunächst an der SPD und FDP und seit den 60er Jahren zunehmend am Widerstand der Gewerkschaften und bürgerlichen Demokraten scheitert. Der Kampf gegen die Notstandsgesetze prägt die 60er Jahre in der innenpolitischen Debatte, aber auch bis hin zu Kämpfen außerparlamentarischer Bewegung, 68er und so weiter. Im Juni 1968 kann die Große Koalition aus SPD und CDU-CSU das 17. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes verabschieden. Das ist das Gesetz, in dem die Notstandsverordnungen stecken. Und als Anlass für die Verabschiedung dieses Gesetzes dient nicht zuletzt die militanter werdende Bewegung gegen dieses Gesetz. Ja, also die Figur ist, ich schreibe auf, im Ernstfall möchte ich alle niederkartätschen dürfen. Dann kommt jemand und sagt, ey, aber Moment, das ist ein bisschen weit, das ist ja wohl ein bisschen weit gefasstes Gesetz. Und dann sage ich, ja, wenn solche schon kommen, ja, hier, der greift es an, ich will nur ein Gesetz schreiben und da kommen die schon und greifen das Gesetz an. Solche dagegen braucht man natürlich so ein Gesetz, ja. Also das ist die Argumentation, unter der das sozusagen 68 so parlamentarisch durchgeboxt werden kann. Das Gesetz ändert 30 der 140 Artikel des Grundgesetzes. Also das Grundgesetz wird eigentlich umgeschrieben. Grundlegend. Das Gesetz erlaubt einer Bundesregierung bei Naturkatastrophen und anderen Katastrophen ferner noch explizit im Kriegsfall und oder bei einem Aufstand. Ja. Wobei der Aufstandsbegriff wird dann noch präzisiert, alles was also irgendwie geeignet ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung kaputt zu machen. In solchen Fällen kann die Bundesregierung den Notstand ausrufen und damit weite Teile der im Grundgesetz, wie völkisch verkrüppelt und dürftig auch immer, fixierten demokratischen Grundrechte aussetzen. Der Notstand ermöglicht natürlich den Einsatz der Bundeswehr im Innern, die Ausübung militärischer Funktionen durch andere Sicherheitsorgane sowie eine umfassende Konzentration und Zentralisation der Befehlsgewalt in den Händen der Regierung. Nicht genug also, dass mit der Beamtengesetzgebung und der Remilitarisierung die Altnazis schon Anfang der 50er zu ehrenwerten Patentdemokraten umgestempelt werden. Nicht genug, dass FDJ und KPD und noch jeder Friedenspfaffe illegalisiert sind. Es braucht im Kampf gegen die DDR, um die es erstmal hauptsächlich geht, dieser Anti-Staatsapparat, ist im Kampf gegen die DDR erstmal da. Dafür braucht es sozusagen über das KPD-Verbot hinaus eine Ruhe im Hinterland und also eine Prävention. Schon mal eine gesetzliche Sicherheit und vorab Legitimierung für die äußerste Zentralisation des Staatsapparats gegen Linke und so weiter aller Art. Und wir hatten das jetzt auch schon mit Beispielen beim letzten Referat. Es werden mal Fakten geschaffen und hinterher muss es irgendwie gesetzlich sanktioniert werden. Und hier läuft es jetzt ein bisschen umgedreht. Also wurde früher nachträglich sanktioniert, was die Militaristen in ihren Klöstern oder Hamburger Fluten da so erdachten, erfolgt jetzt der Vorgriff und der Blankoscheck für eine Notstandsdiktatur, die man als letztes Krisenstadium der bürgerlichen Demokratie bezeichnen kann. Also das ist sozusagen eine Art Maximum, was aus einer noch bürgerlich-demokratischen Hülle, ja, worunter schon eine Ausschaltung von bürgerlich-parlamentarisch-demokratischen Herrschaftsformen gegeben ist. Ja, das also entspricht ungefähr, es gab so diese mit Notstandsverordnung regieren. Das hat die vorletzte Regierung vor der Hitler-Regierung gemacht, die Regierung Brüning. Die hat immer Notstandsverordnung rausgehauen, ohne jetzt hier mit Parlament zu reden, weil es ist ja alles so katastrophal, unruhige Lage. Ne? Gut. Ich komme jetzt zur, also das war jetzt ein Blick auf diese Notstandsgesetzgebung, ihre Funktion. Ich komme jetzt zur Bundeswehr als dem Hauptinstrument des deutschen Militarismus. Ich habe hier aber vorher, glaube ich, hier noch so einen kleinen Kulturbeitrag. Das kann ja kurz. Arno Schmidt, toller Schriftsteller. Ich kann nicht lesen, aber gilt als wichtig und so weiter. Ich kann ihn nicht gut lesen, also ich kann ihn nicht vertragen ästhetisch, aber das ist ein wichtiger, großer, ein bedeutender Schriftsteller der Bundesrepublik. Hat 1956 in Das steinerne Herz, wichtiger Roman von ihm, dieses tolle Zitat: Gewiss, wer aufrüsten will, muss doch zunächst auf jene Elemente zurückgreifen, die damals bei Hitler oben schwammen. Die melden sich doch freiwillig dazu. Das klingt ja schon mal ganz gut, ne? 1989 kam raus, dass der Verlag, also dass die Verleger des Arno Schmidt den massiv immer abgekrüppelt haben. Das sind nur Nuancen jetzt, ja. Also die Urfassung hieß noch ein bisschen anders. Gewiss, ein Regime, was aufrüsten will, muss doch einfach auf jene Elemente zurückgreifen, die damals bei Hitler oben schwammen. Andere melden sich doch nicht freiwillig zu sowas. Und das ist sozusagen ein bisschen entscheidend, ne, weil sozusagen die, wie das 1956 erschienen ist, ist es bedeutend abgemildert. Ne. Es ist das mit dem Regime, es ist das, und es ist, dass sich andere zu sowas doch nicht freiwillig, also zu dieser Art Abschaum melden sich andere nicht freiwillig. Der Arno Schmidt hat also immer noch einen Ticken schärfer gedacht, als er wirken konnte, weil ihm seine Verleger das alle rausgestrichen haben. Jetzt kleiner Kulturbeitrag zur Reflexion von Schriftstellern auf die Remilitarisierung in der Bundesrepublik. Die Bundeswehr als Hauptinstrument des deutschen Militarismus. Jetzt kommt ein strukturanalytischer Steckbrief zur Bundeswehr. Ich hoffe, das wird gut. Also die ist 1955 gegründet worden. Na, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier das richtige Bild drin habe. Ja, das sind die Truppenstärken, die brauchen wir. Truppenstärken brauche ich jetzt. 1955 gegründet, hatte 1959, am Anfang von dieser Statistik, die es beim Wikipedia gibt, 250.000 Truppen.
Mann.
Mann, ja. Da ist noch eine Schwierigkeit drin, aber sagen wir Mann. Im Sanitätsdienst gab es auch schon Frauen und so, naja. Seit 1969 bis 1990 500.000 Mann. Also das ist eine Truppenstärke. Ich bin mit den Zahlen nicht ganz schlauer geworden. Ich glaube, bei diesen Angaben sowieso, aber auch sonst muss man immer noch Verwaltung. Es gibt eine Bundeswehrverwaltung, das muss man alles raufrechnen. Hier geht es sozusagen um die kämpfende Truppe, kann man sagen, im umfassenden Sinn. Da sind auch Verwaltungsposten bei. Aber gut, also die Truppenstärke der Bundeswehr ist 1969 bis 1990 bei 500.000 Mann. 2004 ungefähr ist es dann auf halb so viel, nur 250.000, und heute sind es 185.000. Und diese letzten Zahlen hier dann aber 185.000 heute, die Sollstärke der Bundeswehr, explizit ohne die Bundeswehrverwaltung. Und die Tendenz dieser Truppenstärke ist fallend. Und sie gehen auf Spezialisierung und auf Auslagerung von Bereichen und brauchen deswegen auch nicht so viele Truppen. Laut 2+4-Vertrag darf die Bundeswehr auch nicht über 370.000 Mann und Frau haben. Und jetzt noch die Bundeswehrverwaltung, die hat mehr als 90.000 zivile Fachkräfte. Jetzt wird es mit den Zahlen irgendwie ein bisschen wirr. Die Bundeswehrverwaltung, ein Teil der Bundeswehrverwaltung ist hier mit drin in den Truppen. Man kann davon ausgehen, dass also hier etwas weniger als 90.000 zivile Fachkräfte noch oben raufkommen, auf die 180.000, dass man sagen kann, dass ungefähr 250.000 kämpfende Truppe und Bundeswehrverwaltung im engen Sinne, das ist der Bundeswehrapparat. Bezogen auf die Bundeswehrverwaltung, diese 90.000 zivilen Fachkräfte, herzt uns Wikipedia an. Die Bundeswehr gehört somit zu den größten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben in Deutschland.
Gut. Im zivilen Bereich.
Ja, das schreiben wir gar nicht so ordentlich hin. Dann gibt es Kooperationen in alle Gesellschaftsbereiche, insbesondere in Ausbildungs- und Wirtschaftskooperationen. Und es gibt Firmen, zum Beispiel die BWI GmbH für Informationstechnologie, die Kooperationsfirmen der Bundeswehr und von Siemens sind, mit 2.800 Mitarbeitern. Das ist also eine Informationstechnologiefirma mit 2.800 Mitarbeitern, bei der die Bundeswehr und Siemens zusammen mehr als Eigner einer GmbH sind. Das ist gar nicht in der Bundeswehr ordentlich drin, das ist einfach eine private Company, wo die Bundeswehr mit Siemens direkt Wirtschaftszusammenarbeit macht für Sicherheits-, also Informations-, Internet-Schnulli. Wir haben noch schöne Zahlen. Liegenschaften sind Gebiete, ne, Immobilien und so weiter. Es gibt mindestens 220 Kasernen, es gibt mindestens 24 Flughäfen oder Fliegerhorste der Bundeswehr, mehrere Docks, zahlreiche Sportplätze, 7 Krankenhäuser, 7 Bundeswehrverwaltungsstellen im Ausland. Das sind sozusagen große Sammelverwaltungsstellen. Ich weiß nicht, wie viel das genau mit den Auslandstruppen dort ist, aber es gibt auf jeden Fall 7 Stellen im Ausland. Das sind ordentliche Apparate. 7 Stellen, wo die Bundeswehr im Ausland Verwaltung macht. Und es gibt ein Jägerbataillon 291 in Frankreich mit seinen eigenen Liegenschaften. Ein bisschen was zur Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt Dutzende Zeitschriften. Es gibt einen Radiosender, Radio Andernach. Das ist bundeswehreigener Radiosender. Es gibt einen YouTube-Channel. Es gibt 16 Karrierecenter. 110 Karriereberatungsbüros und 200 mobile Büros. Zum Teil noch in Planung, aber zum Teil auch schon unterwegs. Es gibt einen sogenannten Showroom am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Das ist ein sehr pikant gewählter Ort. Also der tolle alte Grenzbahnhof wird jetzt zum neuen, mitten in der Stadt, so ein noch glamouröseres Aushängeschild der Bundeswehr, so ein Laden. Ne? Es gibt mindestens 3 Museen. Man kennt wahrscheinlich nur das Militärhistorische Museum in Dresden, das weitaus bedeutendste. Aber es gibt auch noch ein Fliegermuseum im alten Militärflughafen Berlin-Gatow. Und noch irgendein anderes Museum, habe ich jetzt nicht parat. Es gibt hunderte Ehrenmale, unter anderem auch für die 3100 Gefallenen seit Gründung der Bundeswehr, wovon über 100 Leute in Auslandseinsätzen gefallen sind. Ich zähle noch weiter auf, jetzt, um diesen Apparat klar zu machen. Es gibt Fortbildungs- und Forschungsstätten, Dutzende Schulen. Im Militär muss man ja Schulen ausbilden. Es gibt 2 Bundeswehr-Universitäten. Es gibt 5 Akademien. Das sind auch Thinktanks. Mehrere Fachschulen und Fachhochschulen. Eine Sportschule, eine Diensthundeschule, eine Musikschule. 3 ABC-Abwehrschulen, also ABC-Waffen. Das ist Atom-, Bio- und Chemiewaffenabwehr. Mehrere Bibliotheken und Fachbibliotheken, ein militärhistorisches Forschungsamt und ein sozialwissenschaftliches Forschungsamt. Also man forscht da schon schön Gesellschaftswissenschaften sozusagen. Ein Geoinformationsdienst, Sanitätsdienst, Radiologien und andere Medizinforschungsstätten. Mehr noch jetzt zur Verwaltung. Es gibt mindestens 7 Kultur- und Konzerthäuser, sogenannte Offizierscasinos der Bundeswehr. Es gibt bundeswehreigene Kapellen. Die Militärseelsorger, die sind nochmal nicht mitgezählt bei dem Personal, weil die unterstehen nämlich der Kirche. So. Es gibt einen Militärseelsorgerbereich, aber der Militärseelsorger ist sozusagen nur seinem Papst oder bei den Evangelien bis ich wem hörig. Die haben also nochmal einen extra Status. Direkten Draht zu Jesus, klar. Es gibt einen eigenen Postdienst und es gibt eine eigene Militärpolizei, das sind die Feldjäger, kennt man, ne? Die waren für zuständig so Leute abzuholen, die morgens nicht zur Wehrpflicht ordentlich gekommen sind und so. Es gibt eine eigene Truppendienstgerichtsbarkeit und eigene Disziplinaranwälte. Es gibt einen eigenen Militärgeheimdienst, den MAD, und es gibt eine eigene Feuerwehr und Militärattachés. Sozusagen auf jede diplomatische Mission kann man mindestens einen Militärattaché rechnen. Bei 200 Ländern, mit denen die Bundesrepublik Dienst hat, ist ein Apparat, mindestens 200 Militärattachés. Und jetzt dann noch das Vereinswesen bei der Bundeswehr. Es hängen 20 Vereine unmittelbar an der Bundeswehr. Das ist sozusagen ganz eng. Das ist nicht, dass ich jetzt hier noch einen Militaristenverein oben drauf gründe, der sagt, ich finde die Bundeswehr toll, sondern es gibt 20 Vereine, die unmittelbar an der Bundeswehr hängen. Insbesondere zu nennen das Soldatenhilfswerk, das Bundeswehrsozialwerk und einen hauptamtlichen Reservistenverband. Und das sind Verbände mit teils 100.000 von Mitgliedern. Und das waren jetzt die bedeutendsten von diesen 20, die ich da genannt habe. Das war jetzt sozusagen die ganze Apparatur quantitativ der Bundeswehr. Und die Bundeswehr hat seit 1990 mindestens 130 Auslandseinsätze gehabt. Davon laufen aktuell 20 nach offiziellen Angaben. Die offiziellen Angaben von vor 1990 fand ich ein bisschen verwirrend, weil teils, haben sie gesagt, nur 6 oder nur 20 Einsätze jetzt überhaupt gegeben. Aber auch Angaben gefunden, wonach es 70 oder 80 mindestens gewesen sein müssten, die vor 1990 waren. Meist so humanitärer Tralala Art. Sag ich noch kurz was zur... Jetzt springe ich aus der Chronologie raus. Jetzt alles, das ist wichtig auch für Momentaufnahmen, weil diese Apparatur stand auch in den 60ern schon bis auf einzelne Geschichten. Ich sag jetzt trotzdem mal was zur Neuausrichtung der Bundeswehr. Das ist seit 2010 das Programm, mit dem der Grundwehrdienst abgeschafft wurde, wo neue Aufgaben entsprechend den verteidigungspolitischen Richtlinien von 2011 gegeben wurden, wo der Generalinspekteur gestärkt wird, das ist das oberste militärische Führungsamt, der oberste Truppenführer in der Bundeswehr. Und ja, der Geschäftssitz in Berlin soll toller ausgebaut sein, weil eigentlich sitzt das Verteidigungsministerium noch an der Harthöhe in Bonn, hat aber eben diesen Bendlerblock in Berlin, toll, eine Dienststelle, und die soll schön gestärkt werden. Ja, und 1000 andere Personalreformen, Strukturreformen, Verwaltungsreformen. Darunter eine neue Reservistenkonzeption und Nachwuchsgewinnungsoffensiven. Wozu wir schon diese Karrierecenter und so kennen, oder auch die Jugendoffiziere an den Schulen, die dann vermehrt dort an den Schulen Werbung machen müssen. In dem Zusammenhang zu nennen wäre ein Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz, das 2015 verabschiedet wurde und in dem so interessante Sachen stehen, wie dass die 41-Stunden-Woche auch für Soldaten eingeführt werden soll, dass Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden soll, der Sold soll erhöht werden und pensionierte Berufssoldaten sollen mit irgendwelchen Abgabensachen entlastet und weitere rentenrechtliche Verbesserungen eingeführt werden. Die Nebenbemerkung ist, dass das ungefähr das, also mich ein bisschen erinnert an das, an die Forderungen, die wir letztes Jahr bei den Diskussionen darum hatten, was so, wie, ob man soziale Forderungen im Rahmen der Bundeswehr stellen kann. Also ich glaube, die Bundeswehrgewerkschaft, das gibt es ja auch alles, wird sich über so ein leckeres, ein ökonomisches Hatchel-Programm für ihre Soldaten nur freuen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt politisch irgendwie oder die rechtliche Lage von Berufssoldaten uns sonderlich interessiert. Gut. Und ich habe jetzt noch eine kurze methodologische Bemerkung zur Kritik von Bundeswehrreformen. Man muss jetzt nämlich beachten, dass bis 1990 die Bundeswehr immer einen Überhang an Offizieren und Mangel an Masse, an einfachen Kanonenfutter hatte. Das war ein Strukturproblem. Und man muss eigentlich gucken, wie sich das nach 1990 verhalten hat und wie sich das heute verhält. Also wie können die sich leisten, sich diesen Grundwehrdienst abzusetzen? Haben die genug Offiziere oder nicht? Und also ein Faktor ist schon, dass nach 1990 das gut mit Ossis Masse auffüttern ließ. Aber man muss gucken, wie, ja, wenn die den Grundwehrdienst dort abschaffen, wie ist das Verhältnis von Offizieren zu einfachen Mannschaften? Sind die damit zufrieden? Das ändert sich auch nach Zeiten, nach technischen Aufgaben und je Einheiten. Aber auf so eine Sache musste man achten. Man muss diese Auslagerungstendenz beachten. Ich habe das gefunden, Kantinendienste bei Kasernen, 220 Kasernen, Mannschafts irgendwas Raum hier, wo das Kantinenessen verabreicht wird. Nahezu komplett an irgendwelche GmbHs ausgelagert. Das ist gar nicht in der Bundeswehr drin, sozusagen. Das, ja, also das Fressen wird verabreicht von irgendwelchen Fressbudentypen. Das gleiche gilt für Objektschutz. Die Bundeswehr muss ihr eigenes Zeug bewachen. Das kannst du von Privatleuten bewachen lassen. Deine Aufgaben sind doch nicht, hier den kleinen Wachdienst vorzumachen, sondern du musst ja in der Welt rumjetten. Also vermietest du das, verkaufst das an Wachschutz. Das heißt, 180.000 Soldaten, das sind ja aber ganz schön wenige. Naja, wenn die 100.000 Wachmannschaft und 100.000 Kantinenpersonal entlassen, sag ich mal, und das vermieten an andere, dann hat sich gar nichts geändert. Oder dann sind sogar noch Leute frei geworden für Kriegseinsatz. Auf diese Sachen muss man achten. Also Kantinen waren jetzt ein Beispiel, Objektschutz war ein Beispiel und Informationstechnologie war auch ein Beispiel, was ich da gefunden habe für diese Auslagerung. Ferner ist zu beachten, dass Militärausgaben sich in den Etats und den Haushaltsplänen nur sehr unzureichend spiegeln. Dafür habe ich zwei griffigere Beispiele. Das Kanzleramt hat den Eurofighter maßgeblich finanziert. Das ist dann bekannt geworden, gab auch Skandale und so. Das hätte eigentlich in den Rüstungsetat gehört. Das hat aber das Kanzleramt mitfinanziert. Und dadurch kriegst du, der Rüstungsetat ist ganz schön niedrig. Ja, weil das Kanzleramt schiebt sozusagen einfach ein paar Millionen nach, wenn es ein prestigehaftes Ding wie diesen Eurofighter geben soll. Und weite Teile der Kosten für den Jugoslawienkrieg 1999 waren auch nicht vom Verteidigungshaushalt gedeckt. Ja, und insgesamt ist jetzt sozusagen zu den neueren Diskussionen zu beachten, dass das viele Transformationsgeräte, Transformation soll so sein, seit 1990 neue Bedingungen, ne? Die Bundeswehr muss halt den ständig wechselnden Anforderungen auch ständig gerecht werden, sich ständig transformieren und so. Das dokumentiert eigentlich eine Aktivität, eine Geschäftigkeit und eine pragmatische Agilität. Das ist also nicht, dass die durcheinander sind und irgendwie auf der Defensive wären und irgendwie hinterherhinken müssten in der Entwicklung. Das mag alles sein, aber erstmal heißt das sozusagen, die sind auf Vormarsch, die können da dran rumschrauben und rumdrehen, wie sie es brauchen. Ja? Dem jeweiligen Erfordernis schnell das anpassen. Gut. Ich wollte jetzt diesen Apparat da von der Bundeswehr kurz ein bisschen sozusagen quantitativ gezeichnet haben. Und damit keine detaillierte historische Analyse ersetzen, aber vielleicht auch eine gewisse Ahnung von Art und Umfang des Hauptinstruments des deutschen Militarismus geben. Und kommen wir jetzt aber zu, das war jetzt sozusagen, das ist das Organigramm des Bundesverteidigungsministeriums. Das ist sozusagen das, was ich euch jetzt in Breite vorlesen habe, hier als Organigramm vom Ministerium ausheben. Das sind diese ganzen.
Ich schreibe kurz.
Ja, genau. Bitte?
Klausur
dran? Wenn du dich bei denen bewirbst, auf jeden Fall. Jetzt kommt Militarismus nach innen und das Notstandssystem. Jetzt nehme ich, ich habe jetzt nur den Bundeswehr-Steckbrief gemacht, um jetzt eigentlich noch weiter auf das Notstandssystem anzugehen. Dazu noch zwei Zitate, die ich auch im letzten Referat schon hatte. Lenin zur Funktion des Militarismus und Liebknecht zur Form des Militarismus. Lenin zur Funktion. Der moderne Militarismus ist das Resultat des Kapitalismus. In seinen beiden Formen ist er eine Lebenserscheinung des Kapitalismus. Als Kriegsmacht, die von den kapitalistischen Staaten bei ihren äußeren Zusammenstößen verwandt wird, Militarismus nach außen, wie sich die Deutschen ausdrücken, sagt Lenin, und als Waffe, die in den Händen der herrschenden Klassen zur Niederhaltung aller wirtschaftlichen und politischen Bewegungen des Proletariats dient, Militarismus nach innen. Das ist ein Doppelbegriff. Und jetzt noch Liebknecht zur Form des Militarismus, das ist wieder ein bisschen breiter. Der Militarismus tritt danach auf, erstens als Armee selbst, sodann als ein über die Armee hinausgehendes System der Umklammerung der ganzen Gesellschaft durch ein Netz militaristischer und halbmilitaristischer Einrichtungen. Ferner als ein System der Durchtränkung unseres ganzen öffentlichen privaten Volkslebens mit militärischem, militaristischem Geiste, wobei auch Kirche, Schule und eine gewisse feile Tendenz, Kunst, ferner die Presse, ein erbärmliches, käufliches Literatengesindel und der gesellschaftliche Nimbus, mit dem unser herrliches Kriegsheer wie mit einer Gloriole geschäftig umgeben wird, zäh und raffiniert zusammenwirken. Also die Armee, Zitat Ende, ja, der nennt die Armee das über die Armee hinausgehende System der militaristischen und halbmilitärischen Einrichtungen. Und dann noch als wie eine dritte, zur allerweiteste Ebene, ja, der militaristische Geist im öffentlichen Volksleben, Kultur, Kirchen, Schulen, Presse. Und um zur besseren Einschätzung dessen, was der deutsche Militarismus eigentlich ist und wie die bewaffneten und nicht bewaffneten, die staatlichen und nicht staatlichen Formationen des imperialistischen Herrschaftssystems in Deutschland schon vor Ausrufung des Notstandes oder des Kriegsfalls ineinandergreifen, möge die folgende gewiss unvollständige Strukturanalyse des bundesdeutschen Gewaltapparats beitragen. Dabei darf wiederum nicht vergessen werden, dass eine solche quantifizierende Bestandsaufnahme des deutschen Militarismus zum Teil historische Besonderheiten und auch wesentliche Funktionen überblenden kann. Ein Beispiel: Die historische Besonderheit der Bundeswehr ist nicht irgendeine Armee zu sein, sondern eben der entgegen dem Potsdamer Abkommen und den fortschrittlichen Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gegründete Wehrmachtsnachfolger. Und die wesentliche Funktion der Bundeswehr ist nicht, ein aufgeblähter Apparat voll schießwürdiger Ex-Nazis zu sein. Also, und auch das mit den Ex-Nazis ist irgendwie nicht, weil das nämlich eine funktionell ganz äußerliche Bestimmung wäre. Die Bundeswehr, lauter Ex-Nazis. Wofür, ja, wofür? Die funktionelle Bestimmung ist doch die ganz speziell, jetzt für die Zeit vor 1990, die Bundeswehr ist für das Etappenziel des deutschen Imperialismus, für die Annexion der DDR, dafür außerökonomische Gewalt zur Verfügung zu stellen. Und nach solchen Kriterien müsste man eigentlich alle diese folgenden Organisationen beurteilen. Denn ich habe jetzt bitte keinen Schreckling, ich habe auch mich in einem Organigramm versucht. Das sieht so aus.
Wow. Anzeigenblatt.
Also, oben ist staatlich, das ist viergeteilt, ja. Staatlich, nicht staatlich oder semi-halb, kaum staatlich. Das ist bewaffnet, beziehungsweise militärisch, und das ist zivil und nicht bewaffnet. So ist diese Aufteilung. Ja? Und sozusagen unser Hauptding ist sozusagen, das im allerengsten Kerne ist sozusagen die Armee und die militärisch bewaffneten staatlichen Verbände, das ist erstmal das Ding hier oben, das müsste man jetzt durchnehmen. Kann ich kurz zusammenfassen, ja, also es gibt die Bundeswehr, ist das Hauptinstrument, und daneben gibt es Polizeien. Der wichtigste ist die Bundespolizei, die aus dem Bundesgrenzschutz hervorgegangen ist, und die Polizeien der Länder. Das Bundeskriminalamt ist auch dem Innenministerium unterstehende Bundespolizei, und die Bundestagspolizei ist auch noch eine Polizeieinheit mit 210 Leuten, ist nicht ganz so relevant. Und es gab bis 1992 auch eine Bahnpolizei, die ist in den BGS eingegangen. Und das waren ziemliche Apparate, diese Bahnpolizei. Die 3000 von denen waren allein die bewaffneten und uniformierten Teile dieser Polizeien. Okay. Also die Zahlen von der Bundeswehr hatte ich schon genannt, diese 180.000 im Jahr 2014 sind nur die sozusagen die kämpfende Truppe.
Zwischenfrage?
Ja, bitte. Bitte.
Gibt es nur eine Nähe zur Bundeswehr oder auch direkte Kooperation zwischen all diesen Sachen?
Also das kommt jetzt sozusagen, die sind unterschiedlich enge Kooperationen. Also ja, ich habe da noch geschichtliche Sachen unterschiedlich ausführlich. Also wir machen jetzt mal eine Sammelbesprechung dieses.
Ja.
Die vier Bereiche haben auch Titel, die ich nicht in diesem Layout mehr untergekriegt habe. Wir können dieses tolle Organigramm gleich noch weiter auf. Ich würde erst mal kurz die bewaffneten Formationen des deutschen Imperialismus jenseits der Bundeswehr in eine kurze Sammelbesprechung bringen, weil man muss zu diesem Bundesgrenzschutz und Bundespolizei zum Beispiel noch ein bisschen mehr sagen. Also ich hatte insgesamt von 1968 gab es 1,8 Millionen Beamte in der Bundesrepublik und 1,6 Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst. So, das ist erstmal ein Apparat, wo das Beamtenrecht auch eine besondere Rolle spielt und die Angestellten im öffentlichen Dienst. Also das kann man sozusagen als in einem etwas weiteren Sinne das Staatsapparatspersonal nennen. Ne? Das sind 3,5 Millionen Leute. Was da alles noch dranhängt, kann man überlegen. Also davon die bewaffneten Formationen neben der Bundeswehr, dem wichtigsten Instrument, sind vor allem der Bundesgrenzschutz, der seit 2005 Bundespolizei heißt, der 1951, lang vor der Bundeswehr, gegründet wurde. Das ist eine paramilitärische Truppe, auch so im Selbstausweis war das oder ist das paramilitärisch, die dem Bundesinnenministerium untergeordnet ist und polizeiliche, sonderpolizeiliche und militärische Funktionen auf sich vereinigt. Zum Beispiel war die bis in die Mitte der 80er Jahre mit mittleren Infanteriewaffen ausgestattet. Also das sind nicht bloß die einfachen Schießeisen, sondern die sind schon ordentlich ausgestattet, die Jungs. Und kann als die zweitwichtigste bewaffnete Formation des deutschen Imperialismus und als das radikalste Instrument der unter der Kriegsschwelle gehaltenen Provokationen gegen die DDR gelten. Also alles, was sozusagen nicht wirklich ganz Krieg ist, dann ist natürlich die Bundeswehr zuständig, aber ein paar Grenzpfosten ausreißen und da so ein paar Schusswechsel mit den Grenzbeamten der DDR liefern und diese Geschichten, ne, dafür ist der Bundesgrenzschutz erstmal da. Ne? Also der ist institutionell dafür da, dass er das alles gemacht hat. Sowieso noch, kommt obendrauf. Ne? Seit 1992 und in der DDR schon seit 1990 hat er die Bahnpolizei in sich integriert, der kann also am Bahnschutz. Sonst kann man immer, das fing damit an, dass sie im Gebiet, im Grenzgebiet 30 Kilometer haben die so eine Zone, wo sie irgendwie alles kontrollieren durften. Dann kamen aber immer mehr Funktionen dazu. Zum Beispiel jetzt als Bahnpolizei, dann begann es, dass die dann an den Bahnhöfen, wann sie wollen, wen sie wollen, wie sie wollen, kontrollieren, filzen, machen, tun können und dürfen. Ja, aber jetzt so. Nominell sind die Aufgaben des Bundesgrenzschutzes gewesen und der Bundespolizei heute, sie schützt Grenzen, insbesondere natürlich vor bolschewistischen Spionen und anderen Ausländern. Also die müssen auch hier so, wenn die Einwanderer kommen, ja, die Polen, die hier nicht rein sollen und so, das hat ja in den 90ern eine Riesenrolle gespielt. Heute muss man die woanders abfangen, aber in den 90ern hat der Bundesgrenzschutz hier mit den Nazis zusammen da die Jagden, ne, dass hier nicht so viele Polen einfach so daher schnacken. Erschießung ohne Ende, also... Ich habe Listen hier gesehen von bekannten polizeilichen Exekutionen. Das ist Hammer. Also viel. Ja. Also die schützen die Grenzen, schützen Ministerien, schützen an der See und die Lufthansa-Liegenschaften auch im Ausland. Da springen dann also die Bundespolizisten da rum und schützen im Ausland Liegenschaften der Bundeswehr. Konsulate. Ne? Bundespolizei ist beim Schutz von Konsulaten mit involviert. Bundespolizei hilft dem Bundeskriminalamt und dem Verfassungsschutz mit der Funktechnik angeblich nur und den Länderpolizeien. Also die Bundespolizei arbeitet wieder mit den Länderpolizeien zusammen. Die Truppenstärken der Bundespolizei, die hat 1951 mit 10.000 Leuten angefangen und hatte 1956 16.000 Leute. 1992, nach der Wende, waren es 30.000 Leute, heute sind es 40.000 Leute. Und im Jahr 1956 wurden 60% des Bundesgrenzschutzes eines faktischen Sammelbeckens für Wehrmacht und SS-Offiziere in die Bundeswehr übernommen und das Seegrenzschutzpersonal komplett zur Bundesmarine umgewandelt. Also die BGS war, bevor die irgendwie eine Bundeswehr hatten, war das ein Sammelbecken, da war das noch schlimmer als dann bei der Bundeswehr, dass einfach nur Offiziere da waren. Es gibt sozusagen eine einfache Mannschaft, da kommen 10 Offiziere rauf und die haben alle krasse Polizeierfahrung und Wehrmacht und SS-Erfahrung gehabt. Und war sozusagen der Bundesgrenzschutz, die haben sich geübt sozusagen daran, hier Philipp Müller zu erschießen und solche Sachen, um dann 1956 das war eigentlich schon das Skelett, ja, und das Gerüst für die Bundeswehr gleich schon uneingerostet zur Verfügung stellen zu können. Und 1972 nach dem München bei dem Olympia gab es da Sachen und da erfolgte die Gründung der Grenzschutzgruppe 9. GSG 9 kennt man so ein bisschen, ja, wird auch verfilmt und tralala. Und deren Leiter Ulrich Wegener hat die Gnade der späten Geburt effektiv genutzt und sich Anfang der 1950er Jahre als Jugendlicher durch Flugblattverteilen gegen die DDR-Regierung hervorgetan, wofür er ein Jahr einsaß und dann rüberging um schließlich eine Art Eliteeinheit beim Bundesgrenzschutz aufzubauen. Also das ist mal ein Beispiel für einen, der nicht vor 45 belastet wurde, sondern der sich nur in der DDR belastet hat beim Verteilen von Flugblättern. Habe ich mal eine nicht-narzisstische Biografie gefunden, war ich mal froh. Die Bundespolizei verfügt aktuell über 6.500 Kraftfahrzeuge, davon 5.500 Einsatzfahrzeuge und 1.000 Spezial- und Sonderfahrzeuge, Motorräder. Dazu kommen 12 Boote, Dutzende Hubschrauber, 500 Hunde, 25 Pferde. Die Bundespolizei unterhält eine eigene Akademie, eine Hochschule, Fortbildungszentren und Schulen und mehrere Zeitschriften. Neben der Bundespolizei sind noch die Länderpolizeien. Die sind bei den Länderinnenministerien. Und das sind über 200.000 Polizisten. Zusammen mit der Bundespolizei gibt es sozusagen eine Polizei von 240.000 Leuten in der Bundesrepublik. Und jetzt zeige ich hier noch einen kleinen Auszug aus dem Wikipedia. Seit August 1989 nehmen deutsche Polizisten an Auslandseinsätzen teil. Die ersten Bundesgrenzschutzbeamten wurden im Rahmen von Tralala in Namibia eingesetzt. Dann gab es Einsätze in Kambodscha, Westsahara und an der Donau. Und erstmals im Oktober 1994 traten auch deutsche Polizisten der Landespolizeien Einsätze im Ausland an. Das war jetzt sozusagen das sind diese drei dort oben, ja. Also die Bundeswehr ist sowieso sehr viel im Ausland, die kann auch im Inland eingesetzt werden. Die Bundespolizei ist irgendwie fürs Innere zuständig, springt aber auch andauernd im Ausland rum, hilft dort anderen Polizeitruppen aufzubauen und so weiter und so fort. Und die Länderpolizeien sind nun eigentlich schon gar nicht für sowas noch zuständig, aber selbst Länderpolizeien sind beteiligt an diesen polizeilichen Auslandseinsätzen. So. Und jetzt, also das Bundeskriminalamt und den Bundesnachrichtendienst, zu denen habe ich jetzt gar nicht so viel. Das sind personell jeweils, also beim Bundeskriminalamt sind 6.000 Leute beschäftigt, da hängen aber noch die 16 Landeskriminalämter dran, da sind auch bewaffnet, also nochmal extra Kommissare, die in den Länderpolizeien Zahlen nicht drin sind, das sind auch bewaffnete, ordentliche, gut ausgebildete Leute und so. Und beim BND sitzen 6.500 Leute, weiß man auch, viele Schreibtischtäter, aber sozusagen, die können auch alle mit dem Schießeisen umgehen und haben auch viele Dienstwaffen. Zum BND kann ich nur kurz steckbriefhaft noch das sagen. Der sitzt weiterhin in München, hat aber in Berlin diese pompige Zentrale, das teuerste aus Bundesmitteln finanzierte Bauprojekt seit 45 und so. Und der BND hat jetzt...
So sicher ist, dass man so keine Waschbecken rausklauen kann.
Ja, natürlich. Die peinlichen Pannen, ja. Da diskutiert man dann Pannen, damit man sozusagen noch effektiver werden kann und so. Also der BND hat... seit 1990 offen faschistische Bewegungen in der Slowakei und in Jugoslawien unterstützt, finanziert, beliefert, direkt mit Waffen beliefert. Es gab Kontakte zu kroatischen Faschisten im Exil, gab es seit spätestens 1979. Und Agenten für Wühlarbeit und Aufstandsentfachung in Jugoslawien hat der BND seit spätestens 1981 hat er dort geschickt. So viel allein zu den Nachrichten aus Jugoslawien. Ja? Also der Bundesnachrichtendienst ist für Nachrichtenbeschaffung zuständig. Jetzt ja, aber bei diesen bewaffneten Truppen ist nochmal hervorzuheben, jetzt, weil das nämlich ganz hinunterfällt, der Zoll und das Zollkriminalamt, das ist irgendwie verwoben miteinander, das ist eine Behörde, die ganze Behörde, der Zoll hat 34.000 Leute, darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass das alles schießwütige Zollbeamte sind, aber man darf auch keineswegs denken, dass davon auch nur die Mehrheit irgendwie in einer Quittung ausfüllend an irgendwo sitzt, sondern das ist eine Sonderpolizei beim Bundesfinanzministerium, die keine parlamentarische Kontrolle hat, also darüber kann sich wer anders aufregen, aber die keine parlamentarische Kontrolle, sondern das sind die Checker vom Finanzminister. Wenn der meint, jetzt muss hier eine Razzia gegen Schwarzarbeit gemacht werden, dann schickt er diese Zollpolizei los, ja. Da geht es gegen Schwarzarbeit, gegen Schmuggel, gegen Menschenhandel. Diese drei Stichworte, Alena, ja, wir denken jetzt irgendwie, wir sind auf der Baustelle und so. Man muss das in Beziehung auf die Hauptstoßrichtung aller dieser Organe nochmal sagen. Was heißt denn Menschenhandel im Verhältnis zur DDR? Ne? Also wenn die DDR-Leute hier eine Reisedelegation rüberschicken oder was, dann ist das Menschenhandel. Und wenn die Bundesrepublik einen Agenten einschleusen will, ist das kein Menschenhandel. So, ne? Oder was ist Schwarzarbeit? Wenn hier der wenn das Solidaritätskomitee seine Bücher nicht richtig führt, dann werden die fertig gemacht. Aber wenn der reaktionäre Wehrverband, der die DDR stürmen will, seine Bücher nicht richtig führt, dann werden drei Augen zugedrückt und so. Also daraufhin muss man sagen, jedes Land braucht einen Zoll, das ist ganz normal. Ja? Und da muss auch ein Zollkriminalamt bei sein, damit man irgendwie diese Schwarzarbeiter verjagen kann. Ne? Aber das war jetzt bis 1990, muss man immer denken, dass diese Sachen darauf funktional sind. Und das stellen diese exzellenten Broschüren hier, ich habe das hier, Polizei der BRD, Polizei der Monopole, die stellen die meisten dieser Organisationen auch genau unter diesem Fokus immer vor. Also diese 34.000, die kommen schon nochmal dazu. Die Polizei des Bundestages ist ein bisschen unerheblich, ist eher eine Art Ehrenpolizei, aber es ist vielleicht auch gut zu wissen, dass nicht jeder Lump mal eben den Bundestag stürmen kann. Dafür ist gleich eine extra Wachmannschaft da. Und in dieser scheußlich layouteten Grafik, vollkommen unscheinbar, sind die Strafvollzugsorgane, das sind teils beim Bundesjustizministerium, teils aber auch nicht. Das liegt nämlich irgendwie bei den Ländern. Jedes Land kann eigentlich beim Strafvollzug machen, wie es und was es da will. Und man kennt es, man kommt ins Gericht und da stehen dann vom Justizministerium Beamte auch bewaffnet. Das heißt beim Justizministerium. Aber was sich das da noch für Schergen dort hält, teilweise Beamtete, teilweise Private, ist mal offen. 1970 waren es 15.000 Beamte im Strafvollzug, davon 300 Erzieher. Und diese Leute betreuen die Sträflingsarbeit. Ja, und erschien mir als eine ziemlich chaotische, organisierte Ländersache. Weil es war jetzt nicht so, was ist der Strafvollzug in Deutschland? Da straucheln irgendwie alle und sagen, da gibt es Fälle, ja, aber es gibt keine Strukturanalyse richtig. So, ich will jetzt mal zu diesem zweiten weiter, um dieses Verhältnis von militärischen bewaffneten staatlichen Stellen und nicht bewaffneten staatlichen Stellen ein bisschen klarer zu kriegen. Das heißt, staatliche Organe mit unmittelbarem Bezug zu bewaffneten Formationen. Die Bundesbehörde für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beim Bundesministerium des Innern ist 2004 gegründet worden zur zentralen Organisation des Zivilschutzes, der eine lange Geschichte hat. Es gab diverse Anläufe für Zivilschutzorganisationen durch Zivilschutzämter, Luftschutzvereinigungen und so weiter. Das schmückt die Geschichte der Bundesrepublik. Also das ist sozusagen die Angst vor, das könnte ja eine Atombombe kommen, lasst uns Atombunker gemeinsam graben. Also nicht jeder, nicht so dieses Prinzip, ich habe in meinem Garten einen Bunker, sondern jeder im Dorf, wir müssen eine Gemeinschaftshilfe im Dorf haben, falls die Bolschewisten kommen, wie wir uns schützen können und diese Sachen. Das ist Zivilschutz eigentlich. Ne? Also vor Naturkatastrophen und Kriegskatastrophen, wie einem Überfall der Roten Armee, der ja täglich zu befürchten war. Zum Beispiel jetzt hier historisch, der Bundesluftschutzverband hatte 1966 100.000 Haupt- und ehrenamtliche Mitglieder und 300.000 freiwillige Helfer. Daneben gab es einen Luftschutzhilfsdienst mit 100.000 Helfern und 10.000 Fahrzeugen. Ein Luftschutzdienst mit 10.000 Fahrzeugen in der Bundesrepublik. Es gab Konzeptionen, ein Werk- und einen Betriebsselbstschutz, also eigentlich das Gegenstück zu den Betriebskampfgruppen aufzubauen. Das hat nicht so große Bedeutung erlangt. In West-Berlin gab es das. West-Berlin ist sowieso vollkommen ausgeblendet. Bei den Länderpolizeien gibt es auch Besonderheiten, was West-Berlin betraf und so. Da kamen noch viel freiwillige Wehren und so dazu. Aber gut, hier ne, so ein Betriebswerksschutz gab es in West-Berlin, aber in der Bundesrepublik nicht so sehr. Und dieses neu geschaffene Bundesbehörde für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll alle koordinieren, soll die zivil-militärische Zusammenarbeit koordinieren und evaluiert kritische Infrastruktur. Das heißt, die sagen, welche Brücke darf auf keinen Fall einstürzen, und weil sonst nämlich die öffentliche Ordnung kaputt gehen könnte. Und die hat eine eigene Akademie für Katastrophenschutzforschung, und es gibt einen Studiengang an einzelnen staatlichen Universitäten, dass man dann studieren kann und dann da helfen kann. Momentan arbeiten da aber jetzt in diesem Bevölkerungsschutzamt irgendwie 700 Leute. Aber das ist jetzt nur die Behörde, und die organisiert sozusagen dann den Bevölkerungsschutz. Ich muss nochmal diese blöde Ding hier aufrufen. Die ist wirklich jetzt sehr klein da oben. Seit 2004. Das ist ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Daneben zu erwähnen, das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, auch 2004 geschaffen, nur 240 Mitarbeiter, das versammelt den Verfassungsschutz und all diese Leute und noch ein paar andere am Tisch, falls mal Terror ist, ja, dann muss das koordiniert werden. Das ist sozusagen potenziell, wenn ein Terroranschlag kommt, dann ist eine Behörde da mit 240 Leuten, die sofort sozusagen einen heißen Draht zu allen möglichen haben, zu allen bewaffneten Organen, um die dann zentral da zu organisieren. Ja. Dafür ist dieses GTAZ da. Da gibt es den Bundesverfassungsschutz und die 16 Landesverfassungsschutzbehörden und es sind noch zahlreiche andere zu nennen. Ne? Also im Prinzip, das sind verwaltungspolizeiliche Aufgaben, die liegen bei den Ordnungsämtern, bei den Einwohnermeldeämtern, beim Jugendamt. Hier gibt es ein neues Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Das ist 1991 gegründet und hat jetzt 600 Mitarbeiter. Berufsfeuerwehren, sage ich gleich noch was dazu. Und diese beiden, das Bundesamt für Güterverkehr und das Kraftfahrtbundesamt, sind auch nochmal wichtig, zu denen sage ich gleich ein kurzes Wort. Kraftfahrtbundesamt kennt man, das ist Flensburg, ne? Die zählen uns hier die Fleppen auf und so. Immerhin 700 Mitarbeiter. Das Bundesamt für Güterverkehr hat 1800 Mitarbeiter und einen eigenen Fuhrpark, eine eigene sozusagen eine Art Polizei, diese LKW-Maut, ne? LKWs filzen und so weiter, bei LKW-Fahrern gucken. Das Technische Hilfswerk, unglaublicher Apparat. Es gibt noch mehrere Sachen zu nennen, ein Havariekommando, den Postüberwachungsdienst, der hat, glaube ich, früher eine größere Rolle gespielt. Ich glaube, dass dieses Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnologie jetzt sozusagen da ein bisschen Nachfolgesachen macht, weil bei diesem Postüberwachungsdienst waren einfach staatliche Leute, saßen bei den größeren Postämtern und haben den Briefverkehr mit der DDR, aber gründlich gefilzt. Gründlich. Ja, gut.
Johannes, bloß für deine Planung. Eine Stunde hast du schon.
Eine Stunde habe ich, dann habe ich mich sehr verzettelt. Ich hätte gedacht, dass ich genau eine Stunde durch bin. Da muss ich, wow, da habe ich mich auch richtig verplappert. Ich habe ja gar keine Außenpolitik mehr. Wow. Ja, danke für den Hinweis. Ich glaube, dann soll es das mal jetzt kurz mit der Sammelbesprechung sein. Ich will nur zum THW noch das sagen. Ne? Ihr kennt das vielleicht schon, aber man muss es nochmal erwähnen. Das Technische Hilfswerk ist aus der Streikbrecherorganisation Technische Nothilfe hervorgegangen, die sich 1919 aus Freikorps rekrutierte. Und seit 1939 ein Polizeivollzugsorgan auch in den besetzten Gebieten war. Das THW hat unter anderem im Vietnamkrieg auch an Kampfschauplätzen sozusagen ja, technische Hilfe geleistet und hat 83.000 gesamt, viele Hauptamtliche, hat 16.000 Jugendliche in einem THW Jugend e.V. und hat Kooperationsabkommen mit der Bundeswehr. Und dann jetzt, ich muss dann also doch dieses Schema hier kurz noch zu Ende erläutern. Minütchen. Die Berufsfeuerwehren sind 20.000 Leute. Hier gibt es einen Feuerwehrverband, in dem auch die freiwilligen Feuerwehren organisiert sind. Die sind sozusagen die nicht staatlichen Staatlichen. Und hier ist der Übergang, ja, das ist sozusagen fließend dann. Also jede Berufsfeuerwehr hilft sich auch noch mit irgendwelchen freiwilligen Leuten auf. 800.000 Mann Freiwillige waren 1970 in 25.000 freiwilligen Feuerwehren organisiert. Und diese, die ganz zivilen, nicht bewaffneten Dinger, das ist die Arbeit zusammen und haben gemeinsame Ausbildung mit Polizei und Bundeswehr. Zwar zunehmend. Ne? Hier sind auch noch so kuriose Dinger dabei wie die Taxi-Innung. Ich habe jetzt irgendein Taxi-Innungs-Logo genommen, das stimmt so nicht, weil es war die Taxi-Innung in Düsseldorf und nicht in Berlin. Die seit 1959 eine Vereinbarung mit der Polizei hatte, dass also jeder Bürger kann zum Taxi-Auto gehen und das wie einen Polizeifunkwagen benutzen. Und die Taxi-Innung haben dann die Taxifahrer nötig. Da gab es dann Stresse. Steht in der DDR-Literatur, dass ein Taxifahrer wollte keine Polizeidienste machen, aber die Taxi-Innung hatte das mit dem vereinbart. Das ist aber auch nicht überall. Ja, ich bin zu viel hier. Ich wollte schon noch rüber dann zu den bewaffneten nichtstaatlichen Organisationen. Das sind insbesondere Jagdgesellschaften. Es gibt 360.000 Jäger ungefähr in der Bundesrepublik. Schützenvereine auch 360.000. Wie sich diese Zahlen überlappen, weiß ich nicht. Es gibt 15.000 oder 16.000 Schützenvereine. Der größte ist der Deutsche Schützenbund mit 1,4 Millionen Mitgliedern, davon 360.000 Schützen. Das entspricht aber ungefähr dem ziemlich alle Schützen. Zu nennen wären Detekteien, auch als Mittel für das Untertauchen von Altnazis nach 45. Also Detektive können bewaffnete Leute sein und werden auch da Verflechtung zu Geheimdienst, zu Polizeibehörden, zu Revierarbeiten und so weiter groß. Es gibt 1.000 Detektive 1970 in der Bundesrepublik. Man kann ausgehen davon, dass weitgehend Reaktionäre sind. Hier ist der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft mit 800 Mitgliedsfirmen. Ist ein Sammelverein für Wach- und Schließgesellschaften, ne? Securities und so weiter. Daneben noch zu nennen der Werkschutz und die Werkfeuerwehren. Und in denen waren 1970 150.000 Leute maximal zusammengefasst. Daneben noch zu nennen Forstpolizei und Förstereien. Das sind eigentlich staatliche Stellen, falsch zugeordnet. Förster haben auch Polizeibefugnisse und können mit bei Jagden mithelfen und so. Ja. Gibt es dann Fallschilderungen, wie die sozusagen da Kriminelle, mit, also eine Bürgerwehr zusammen mit den Förstern und zusammen mit Unterleitung eines Polizisten Jagd auf irgendwelche Kriminellen macht und so. Und Reservistenverbände. Gut, dieses ganze Schema sollte jetzt sozusagen das Notstandssystem in Gänze zeigen. Das ist sozusagen, das sind die Institutionen, die dastehen. Und falls Notstand ist, beginnen verschiedene Institutionen. Heute sind das neue, diese beiden, diese seit 2004 geschaffenen Dinger, wären jetzt die neueren. Es gab aber auch vorher schon Mittel dafür, dass sozusagen, wenn Notstand ist, dann trommeln die ja alle diese an den Tisch und beraten gemeinsam, wie man die Katastrophe abwenden kann. Und ich glaube, ja, also das waren die bewaffneten Formationen, die staatlichen Organe mit unmittelbarem Bezug zu bewaffneten Formationen, nichtstaatliche Organisationen mit Polizeibefugnissen, wie ADAC auch und so, und private Polizeiorganisationen und sonstige bewaffnete Formationen. Das war jetzt meine Sammelbesprechung dieses Notstandssystems. Und jetzt muss ich schon abbrechen, war. Dann habe ich mein Referat nicht geschafft, das wäre schlecht. Also ich will nur noch kurz mal meinen Stichpunkt sagen. Jetzt käme ran, die BRD-Außenpolitik 1961 bis 75. Die Konterrevolution schlüpft in Filzlatschen, ist mein Titel. Da hatte ich das ein bisschen detaillierter beschrieben. Eine Stunde ist schon vorbei. Dann muss ich jetzt abbrechen, das ist ja nicht gut.
Kann man nicht sich noch einigen, dass Johannes sein Referat noch fertig machen kann und dann man weniger Pause hat?
Doch, das kann man. Aber das müssen wir jetzt hier mal besprechen. Also ich würde vorschlagen, dass du jetzt einfach, mein Vorschlag, du machst noch eine halbe Stunde und dann ist kurz die Pause.
Ich brauche eine halbe, ja.
Ach, einverstanden.
Bis um 11.38 Uhr. Nee, damit du auch.
Gut. Was ist denn hier diese Außenpolitik? Vielen Dank. Außenpolitik bis 1975. Wir brauchen mal das Bild von dem, eine schöne Illustration. Das ist der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Ich komme gleich dahin zu ISO. Ich brauche das noch nicht, das Bild. Erst nur die Überschrift, gleich das Bild. Ich fasse es kurz in Stichpunkt zusammen. Also in den Jahren 1965 bis 1969 gibt es eine internationale Isolierung des offenen Revanchismus der Bundesrepublik. Das heißt, die kriegen auch immer weniger Rückhalt bei den Westalliierten mit ihren maximalistischen Forderungen. Und seit 1966 gibt es auch in der NATO Stimmen, die sagen, nicht nur flexiblere Militärstrategien, nicht hier sehr auf Überfall und Blitzkrieg, wie die Deutschen das wollen, sondern man muss auch politisch Entspannung. Gibt es auch in den NATO-Staaten. Also nicht nur militärisch softer und flexibler, sondern auch politisch entspannt. Und im Prinzip kann man zusammenfassen, dass diese große Koalition unter Kiesinger 1966 bis 69 den Herrschaftsapparat nach innen stärkt. Am Ende kriegen sie sozusagen die Notstandsgesetzung die kriegen sie durch. Aber die scheitern außenpolitisch, weil sie eigentlich auch nicht reagieren, weil die einfach stocksteif wie der Adenauer sozusagen mit dem Kopf gegen die Mauer rennen und sagen, warum geht mein Blitzkrieg nicht weiter? Ja? Also so ist der Gestus von diesen. Und die heftigsten Streits, die gibt es eigentlich bis 1969 um die Frage der Atombewaffnung der Bundesrepublik. Der Strauß ist da sozusagen federführend, der sagt immer, also die NATO muss aus Augenhöhe Westeuropa und USA und dann, das, was ist Augen, in diesem ganzen Augenhöhegerede steckt auch nichts als auf Zugriff der Bundesrepublik auf die Atomwaffenarsenale der USA oder Berechtigung, selbst Atombomben zu machen. Der Strauß hat ja auch gezettet am Bau von eigenen Atombomben. Kleines Zitat, aus dem DDR-Buch über die Außenpolitik der Bundesrepublik. Die ständige Wiederholung der Art weit gesteckter Pläne, wie der vom Strauß, die in anderen westeuropäischen Ländern kaum Gegenliebe fanden, hielten besonders SPD-Politiker für ein Hemmnis. Sie gaben einem schrittweisen und pragmatischen Vorgehen den Vorzug vor unrealistischen Maximalvorstellungen. Sind insbesondere der Willy Brandt steht dafür als Sozialdemokrat und Teile der FDP auch. Die wollen mehr Ostkontakte, die haben schon Ostkontakte, da gibt es auch schon Wirtschaftsbeziehungen, es soll mehr geben. Und vom Brandt gibt es ab 1968 eine öffentliche Haltung, dass die DDR existiert. Was man mal ein bisschen ausdeuten muss. Also, wenn es da. Das, wie sagt man es denn? Also, das ist sozusagen das Kaltschnäuzigste, was ich über einen Menschen sagen kann, den ich bisher ignoriert habe. Also wenn du jetzt die DDR bist, dann sag ich so zu Alex, hey, wie geht's dir? Und dann sagst du, kannst du auch Konrad ins Gespräch mit einbeziehen? Und dann, ach so, ja, stimmt, Konrad existiert. Mhm. Ja, das muss man natürlich anerkennen. Ja. Und dann so, die Verhandlungen, die dir dann treten, sind so, gut, also Konrad, wir haben ein Problem, ja, du existierst, wir müssen mal ein paar Verhandlungen jetzt führen, so, leider. Ja, das ist der Gestus von dem Brand, das ist nicht irgendwie Freundschaft, sondern das ist der Hintergrund, so benimmt sich der Brand. Und der Hintergrund ist, dass Brand eigentlich zur Nation, zum Vaterland, ja, zu den CDU, CSU-Leuten sagt er, ihr könnt doch nicht so plump sein, man muss doch die Realitäten anerkennen. Wenn man was erreichen will, wenn ich den Konrad sozusagen erledigen will, dann kann ich das nicht machen, indem ich immer gegenlaufe, sondern ich muss damit umgehen, damit ich ihn umwandert kriege, ja, damit ich den Kontakt mit Moskau und so gestärkt kriege. Und die CDU, CDSUler wollten ja schon mit den Sowjetunion nicht ordentlich verhandeln, weil die Sowjetunion an der DDR festhielt und deswegen können wir mit der Sowjetunion nicht reden. Da sagt der Brand, oh Gott, ja, wir reden erstmal mit der Sowjetunion, ja, DDR, das kriegen wir alles hin und dann werden all diese Verträge geschlossen. Die Brand- und FDP-Regierung, also eine sozialliberale Koalition ab 69, unterschreibt einen Kernwaffensperrvertrag. Hat 1970 einen Moskauer Vertrag, 1970 auch den Vertrag mit Polen. Hier fällt das rein, diese Geste, ja. Also, das ist die Demut. Willy Brandt entschuldigt sich für alle Deutschen bei allen Polen für die Verbrechen, die die Deutschen an den Polen begangen haben. Und das ist sozusagen ein. Da stehen die ganzen Presseleute, ne, und fotografieren es ab, damit man sieht, wie geläutert und demütig die Deutschen jetzt auf die neue weltpolitische Arena treten. Es gibt ein West-Berlin-Abkommen 1971 und 1972 den Grundlagenvertrag mit der DDR. Darin steht, dass es eine Gleichheit der DDR und der BRD gibt. Die Unverletzlichkeit der Grenzen wird anerkannt, was zum Beispiel die Kultusministerkonferenz von 1983 in Westdeutschland nicht hinderte, die deutschen Grenzen von 1937 in politischen Karten zu dekretieren. Also dieser Grundlagenvertrag schafft die Voraussetzung für normale völkerrechtliche Beziehungen, Voraussetzung für den Eintritt in die UNO, erst der DDR und dann der BRD aus formalen Gründen. Und es gibt 1973 auch noch einen Prager Vertrag, der das Münchner Abkommen als nichtig von Anfang an bezeichnet. All diese Verträge waren Voraussetzungen für UNO-Beitritt. Und schließlich unterschreibt die sozialliberale Koalition unter Brandt gegen die Stimmen von CDU und CSU-Abgeordneten nochmal 1974 einen Atomwaffensperrvertrag, weitergehend als einen Kernwaffensperrvertrag. Und unter dem nächsten Kanzler Schmidt die Schlussakte der Helsinki-Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das ist eine völkerrechtlich nicht bindende politische Absichtserklärung, das ist die KSZE, die die Nachkriegsgrenzen für unverletzlich erklärt und eine Art friedliche Koexistenz fixiert, aber auch einen Menschenrechtskanon einpflicht, an den sich seither insbesondere antisowjetische Dissidenten hielten. Also die berufen sich darauf bei dem Flugblatt verteilen. Insofern war die Schlussakte ein waschechtes Kompromisspapier zwischen Imperialismus und Sozialismus. Und bekanntlich wusste der Imperialismus mit dem Kompromiss geschickter umzugehen als der Sozialismus. Die Bedeutung der KSZE sank dann auch nach 1990 rapide und die heutige OSZE ist nur mehr ein untergeordnetes Instrument des Imperialismus zur Abwägung von Konfrontation und Interessenausgleich mit Russland, weil Russland da nämlich ordentlich drinne sitzt. Und derweil in dieser ganzen Etappe hier bis 1970 ist die Bundeswehr seit etwa 1965 schon auf ihrer Sollstärke von knapp 500.000 Mann angelangt und beteiligt sich seit 1971 bis 1989 an 70 Auslandseinsätzen mindestens. Wobei die offiziellen Angaben, wie gesagt, ein bisschen niedriger sind. Es folgen noch ein paar Anmerkungen zur Außenpolitik der schwarzen Reaktion in den 70er Jahren, so habe ich das mal genannt. Weil es nämlich die interessante Frage gibt, was über die massiven Bundeswehreinsätze im Ausland hinaus und über dieses perfide neue Ostpolitik-Strategisieren durch Kakaoziehen von Bolschewisten hinaus unter einer sozialliberalen Koalitionsregierung in der Bundesrepublik alles möglich ist. Also von 1969 bis 1982 gab es eine Koalitionsregierung SPD-FDP. Und nebenbei gab es jetzt sozusagen Leute wie den Strauß, den haben wir hier nochmal im Bild, ja. Das ist Franz Josef Strauß mal im Porträt. Ja, ne? So gemütlich. Ich weiß nicht von wann, ich glaube, es ist ein bisschen älter, aber es gibt auch noch ältere, elterlichere. Ich glaube, das ist gut 70er Jahre hier, könnte sein. Na, das ist Okay. Neben der Bundesregierung entfaltet das Land Bayern eine Außenpolitik der eigenen Art. Hier habe ich mir ein paar Fakten aus dem Infoportal Deutscher Imperialismus zusammengeschrieben. 1976 trifft Strauß in München mit dem ehemaligen portugiesischen Präsidenten Spinola zusammen. Strauß bestätigt hinterher, dass dabei über ein Asyl für Spinola in Bayern verhandelt worden sei. Spinola selbst behauptet, er habe mit Strauß über seine Putschpläne in Portugal geredet. Das ist zu der Zeit, als das portugiesische Kolonialreich zerfällt, Nelkenrevolution in Mosambik und sonst wo alles, ja, gründen sich sozialistische Länder. Strauß redet mit dem gerade abgesetzten Typen über Putschpläne in Portugal. 1977 trifft Strauß in Madrid mit Vertretern der faschistischen Volksallianz zusammen. Die Gründung dieser Volksallianz, da waren auch CSU-Minister vorher schon bei. Und das ist auch, also nachdem der Franco gestorben ist, ist es in Spanien unklar, ne? Stärkt man mal die Beziehung zu den spanischen Faschisten. 1977 tritt Strauß in Rom mit Senator Tedeschi von der faschistischen Nationalen Demokratie zusammen. Tedeschi, ne? C-H-I.
Ja, Tedeschi.
Tedeschi.
Heißt es.
Ist nicht schlimm. Machen wir eine Diskussion.
Und 1978 versucht Strauß auf einer Reise nach Syrien und Jordanien Kontakt zu Vertretern von Al-Fatah herzustellen. Und 1978 trifft Strauß mit Alparslan Türke, dem Führer der türkischen Partei der Nationalen Bewegung, der MHP, zusammen. Das waren jetzt so ein paar Beispiele dafür, was der Strauß macht, sozusagen bilaterale Beziehungen mit den äußersten Rechten, die man überhaupt nur irgendwo in ganz Europa finden kann, für Bayern. Ne? Also Bayern macht eine eigene Außenpolitik. Dieses.
Er war nicht bayerischer Ministerpräsident zu der Zeit, ne?
Doch, Herr Goffel. Der war immer auch irgendwie Bundes... Ach nee, das war nur bei den schwarzen Regierungen, war immer auch ein Bundesminister für irgendwas. Ja, jetzt gerade nicht.
Aber was bei deiner Aufzählung fehlt, ist Chile.
Ja, aber lassen wir es jetzt mal, weil er kann nicht die ganze Welt jetzt gerade... Geht einfach nicht.
Der arme Strauß, genau. Ich hatte schon erwähnt, dass der BND seit 1979 eine fünfte Kolonne in Jugoslawien aufbaut. Und die deutsche Rüstungsindustrie spielt seit Ende der 70er Jahre eine wesentliche Rolle bei der Belieferung Libyens und Iraks mit Giftwaffen. Und die BRD ist seit 1980 fünftgrößter und seit den 90er Jahren roundabout drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Wird es nicht überaufbauschen, aber man kann es schon auch mal erwähnen. Und schließlich gibt es bereits seit 1980 auch noch unter der sozialliberalen Koalition eine bundesdeutsche Unterstützung, erstmal vor allem moralischer Art, der Konterrevolutionäre in Afghanistan. Dazu beschreibt ein Journalist hier, die meisten islamistischen Gruppierungen Afghanistans unterhielten in Bonn Büros und ihre politisch-propagandistischen Aktivitäten wurden großzügig finanziert. Das hat der allerdings 1984 geschrieben. Aber ich habe auch Presseartikel gefunden, die schon seit 1980 das offensichtlich behetzen. So, jetzt bricht auch mein historischer Faden ein bisschen ab, weil ich das nämlich nicht mehr geschafft habe. Ich kann das nur... Naja, jetzt würden noch so ein paar EU-Politik ankommen, aber ich muss vorher die Chronologie mit diesen paar Bemerkungen abschließen, dass es seit 1982 wieder eine Regierung Kohl gibt. Und ich habe das nicht zusammenbekommen, weil mir geht dann auch die Literatur aus, die das gut macht. Ne? Ich habe jetzt sozusagen in der DDR-Literatur keine mir genügend scharfen Darstellungen davon gefunden. Ich hatte ein bisschen den Eindruck aus allem, was ich gelesen habe, dass dieser Kohl, der beruft ein Ministerium zusammen, sofort 82. Und da sind Programmpapiere für, über die Einheit Deutschlands. Das heißt sozusagen, als ob es keine Ostpolitik gegeben hätte. Das alles vom Tisch. Deutsche Einheit heißt sozusagen, na gut, man muss irgendwie Realitäten anerkennen, aber um sozusagen nur noch wieder umso polternder und lauthalser die deutsche Einheit sozusagen zugunsten der Bundesrepublik zu proklamieren. Und in dieser Zeit 1982 ist es dann ab der Zeit auch, wo es diese Auseinandersetzung um den NATO-Doppelbeschluss gibt, ob die NATO jetzt sozusagen ihre Atomraketen hier so in der Bundesrepublik stationieren darf. Und da gibt es auch zahlreiche SPD-Politiker dann, die sozusagen statt diesen Kohl, statt diese schwärzliche Reaktion oder den Kohl wieder in Bitburg da mit dem Reagan Wehrmachtsfriedhof und SS-Soldatenfriedhof da hätschelt, statt das sozusagen direkter anzugreifen, machen auch SPD-Politiker Außenpolitik, ja, auch im Weltformat. Wir müssen frei von den Großmächten werden und eigentlich diese amerikanische Großmacht ist ein Problem. Da gibt es also ein paar Äußerungen von auch SPD-Politikern. Und was es gar nicht gibt, ist, dass man einer das so richtig herausstellt, wie diese Kohl-Regierung sofort sozusagen auf Konfrontation geht und sofort sozusagen sich stark und offensiv wähnt, um zu sagen, es ist Zeit für eine deutsche Einheit, jetzt macht mal hier und wir schaffen das schon irgendwie. Und das hätte jetzt sozusagen das geführt, was ich in meinem Referat eh nicht geschafft hätte, die Zeit von 1990 darzustellen. Also die Annexion der DDR heißt für die Bundeswehr auch die Annexion der NVA. Und wie läuft die vonstatten? Da gibt es politische Widersprüche. Nicht jeder NVA-Soldat möchte sozusagen sein Land verraten, aber genug möchten es auch verraten. Also beides ist da, 1990. Und das müsste man eigentlich, das ist wirklich ein eigenes Thema, das ich jetzt nicht habe. Und genauso habe ich auch den Jugoslawienkrieg nicht rekonstruiert. Ich habe jetzt nur gesagt, sozusagen bemerkt, wie schon vor 1990 da Wühlarbeit geleistet wurde. Und das einzige systematische Punkt, den ich jetzt noch habe, ist eine Zusammenfassung dieser Europa-Strategien und namentlich dieser Militarisierung der EU. Da stütze ich mich auch auf eine gute Literatur. Und das müssen wir jetzt nicht ausschöpfen. Ich will zwei Stichpunkte nur mal rausholen, weil wir die auch jetzt schon hatten letztens. Also wenn man Deutschland nimmt oder ob man Europa nimmt, das ist dann die Frage bei so Vergleichen mit den USA, ja, und China und so weiter. Gibt es hier die Zahl? Insgesamt dienen ungefähr 1,8 Millionen Soldaten in den Armeen der EU-Mitgliedsländer. Das ist nach der chinesischen Armee die größte Armee der Welt. Aber dann die prozentualen Anteile sind wieder so, dass 0,36% der Bevölkerung in den EU-Staaten in den Armeen ist. In China hingegen nur 0,17%. Also die EU hat die zweitgrößte, ja, es ist nur eine theoretische Landeinheitsarmee. Wir haben ja von den nationalen Zwistigkeiten da genug gehört. Und genauso ist es hier mit diesen Wirtschaftsvergleichen. Das Bruttoinlandsprodukt der EU ist das größte der Welt, größer als das von den USA. Wenn man das jetzt so zusammenfasst. Die EU-Staaten haben die USA in Rüstungsexporten überholt und die EU finanziert zu 40% die UNO, entsendet aber nur 5% der Truppen. Da haben wir jetzt sozusagen im Verhältnis EU und USA das, was der Strauß auf die Diskrepanz Deutschland und Welt immer gesagt hat, dass der ökonomische Riese ist politischer Zwerg. Ist da bei diesen Truppen nicht beteiligt, kann auch ein Vorteil sein, dass man da sparen kann und nicht diese militärischen Kosten sich aufheizen muss. Ja, und seit 86 bastelt die Bundesrepublik an der Implementierung einer Außenpolitik in die EG, den Vorläufer der EU. Bis 1992 gibt es schon dann eine Kooperation zwischen der Bundesrepublik und Frankreich. Da wird eine deutsch-französische Brigade 88 gegründet und die ist 1990 dann schon einsatzfähig und bildet die Grundlage für Eurocorps. Also das ist so ein Musterbeispiel dafür, dass man das dann mit anderen Ländern auch alles bildet. 1992 ist der Vertrag von Maastricht und da wird sozusagen die Außenpolitik wirklich festgeschrieben. Außen- und Sicherheitspolitik, das heißt Außenpolitik muss nicht immer militärisch sein, man aber auch Sicherheitspolitik in die EG-EU, die heißt ab da dann EU. Und das andere hätte ich jetzt noch ein bisschen nachgezeichnet, wäre dann von Maastricht über den Amsterdamer Vertrag, den Vertrag von Nizza, bis zum Vertrag von Lissabon, der einen relativen Abschluss für die Schaffung einer Militärpolitik, einer militärischen Außenpolitik der EU bietet. Direkt ein schöner Abschluss ist das nicht jetzt. Das wäre jetzt sozusagen ein Aspekt aus der Zeit nach 1990 gewesen, den man wichtig reinholen muss, damit man sieht, dass der deutsche Militarismus nicht auf das Bündnis mit der NATO rein angewiesen ist, sondern zunehmend kampffähig wird im Rahmen seiner europäischen Militärpolitik. Ja, und damit muss ich jetzt schließen. Auch aus Zeitgründen, aber auch, weil ich sonst gar nicht so viel weiter gehabt hätte jetzt.